Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 16. August, 10:30 Uhr morgens. Also der Tag liegt noch vor uns.
Und trotzdem ist die
Und
Stimmung direkt schlecht, nachdem du gesagt hast, du bist jetzt bereit für den Podcast. Ich war schon im Wochenendfeeling und dann kommt so eine hier aufs Botschaft, dass ich jetzt Podcast aufnehmen muss.
mit
Ey.
Sicherheit, ja, ist bestimmt schon ganze Nacht drauf gefreut, ja. Das ist deine Frau, hey, morgen darf ich wieder mit dem Podcast machen, ja. Das kenne ich schon alles. Ja, alles gut. Gestern war ja, ihr merkt es an seiner Stimmung, es war gestern mal wieder ein grüner Tag an der Börse. Dann hat er nicht abends Ärger bekommen, dass er wieder das ganze Haus und Hof verzockt
Ja.
hat. Ja, gab einige gute Nachrichten, Zahlen gestern, allerdings nur auf amerikanischer Seite. Mein Gott, waren die Alibaba-Zahlen wieder scheiße, aber die werden wir uns nachher noch anschauen. Also immer wenn man denkt, noch schlechter können sie eigentlich nicht werden, dann ja, also Alibaba wird so langsam das Intel von China. Aber wir haben auch noch die Zahlen von JD dabei. Walmart, Cisco hat Zahlen veröffentlicht und die großen Hedgefonds haben mal wieder reported, was sie gekauft haben, verkauft haben. Da haben wir euch mal so die interessantesten mitgebracht und außerdem gab es auch noch einige News, die diese Woche die Börsen beflügelt haben oder auch ja für einzelne Abstürze gesorgt haben. Denkt doch dran, Daumen nach oben auf jeden Fall jetzt schon mal nicht vergessen, dann müsst ihr es nachher nicht mehr machen. Ihr wisst ja sowieso, viel besser wird es nicht mehr, deswegen lieber jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, ja, was ist denn los gewesen die Woche? Was muss man wissen? Es gab ja einige Wirtschaftsdaten, haben die dafür
Ja.
gesorgt, dass es so gut war oder waren es eher Zahlen?
Ja, zuallererst, ich muss mich noch mal kurz entschuldigen. Ja, es haben, glaube ich, sehr viele Leute kommentiert. Ja, hier, ich hatte zwar dieses Mikro das letzte Mal hier wie immer benutzt, aber da meine Kamera auch heute wieder irgendwie den Geist aufgeben, ich weiß nicht, ob es der Akku ist, das Ladegerät, keine Ahnung. Muss ich eine andere Kamera nehmen, so eine alte, und die hat aber auch ein Mikro integriert, und letztes Mal ist dann hier bei unserer Aufnahmesoftware umgesprungen auf das Mikro von der Kamera, und deswegen hat sich das etwas seltsam angehört. Also, sorry dafür, ich glaube, man hat trotzdem, ja, meine Weisheiten konnte man trotzdem folgen,
Ja,
ja.
aber es ist auch kein Wunder, dass deine Kamera einen Geist aufgeht. Ich meine, das Gesicht, wo sie da abfilmen muss, also ich kann es nachvollziehen. Ich hätte da schon viel früher die weiße
Weiß auch,
Fahne gehisst,
gell?
ja.
Jetzt
Also,
aber, nee,
wie waren die
ansonsten,
Daten?
diese Woche, also ich hätte ehrlich gesagt ja auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt doch Richtung V-förmiger Erholung geht. Zumindest jetzt stand noch Freitagvormittag. Wir hatten ja genau, wieder passend zu meinem Urlaub, dann an dem Montag diesen, ich muss schon sagen, es war schon ein Crash, zumindest in Japan hier. Es war das minus 13% oder irgendwas waren das ja dann am Ende, und innerhalb von wenigen Tagen 25% mit den Carry Trades, hatten wir ja besprochen. Auch in den USA gab es dann bei Amazon und Co. teilweise vorbörslich minus 10%. Das war schon heftig. Ja, und das hat sich jetzt alles so ein bisschen wieder gelichtet, muss ich sagen. Und diese Stimmungsumschwünge sind schon krass einfach, ja. Wir haben jetzt ein paar gute Wirtschaftsdaten gesehen. Es gab auch so ein paar Aussagen von den großen Banken, dass da jetzt nicht übertrieben werden sollte, dass da jetzt zu 100% eine Rezession kommt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist immer noch unter 50%, war es, glaube ich, zuletzt. Und das hatte Boeing und jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder diese besser als erwarteten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und gestern kamen, beziehungsweise ich muss noch mal überlegen, jetzt am Dienstag kamen ja erstmal die Erzeugerpreise, die waren niedriger als erwartet, was positiv ist, weil dann die Fed die Zinsen senken kann im September. Dann kamen am Mittwoch die Verbraucherpreise, die waren ja auch besser als erwartet, nämlich niedriger als erwartet. Und dann kamen gestern noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren auch niedriger als erwartet, und der Einzelhandelsumsatz war höher als erwartet. Also das ist ja eigentlich schon wieder so ein Goldlöckchen-Szenario. Die Inflation kommt runter, aber die Verbraucher sind doch weiter relativ robust. Ja, das ballert den Markt jetzt gerade eben wieder nach oben. Ich glaube, es ist ja schon jetzt eingepreist, 50 Basispunkte Zinssenkung im September, und dann soll noch eine kommen, also 75 Basispunkte dieses Jahr. Und ja, wenn dann die Wirtschaft insgesamt trotzdem noch solide weiterläuft, das wäre natürlich dann gut für die Börsen. Aber es kann auch sehr schnell wieder drehen. Ja, lass mal jetzt irgendwann in den nächsten Monaten nochmal ein paar schlechte Wirtschaftsdaten kommen, dann kann das auch mal wieder anders aussehen. Wir haben jetzt auch Mitte August, August, September. Also es würde mich wirklich wundern, wenn wir es einfach wieder nach oben laufen. Aber ich bin ja auch nicht short oder so. Ne? Ich da wollte ja eigentlich so ein bisschen nachkaufen. Hat mir ja die Kandidaten, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber mein Gott, ich habe da jetzt auch keinen ganz großen Druck, dass ich da hinterherlaufen muss. Ich bin ja auch gut investiert, deswegen ganz entspannt bleiben. Aber es ist schon krass einfach, ne? Jetzt wieder ein bisschen FOMO nach oben. Irgendwie jeden Tag jetzt vorbörsliche Gewinne und es läuft weiter. Das ist schon erstaunlich, muss man sagen. Ja, und gestern war querbeet Stärke zu sehen. Halbleiter wieder gefragt. Da kommen ja Nvidia, kommen ja, glaube ich, nächste Woche die Zahlen dann jetzt, oder müsste sein?
Ich weiß nicht, nächste oder übernächste.
Ja, ich glaube Ende nächste, also Ende August war das, ja. Also querbeet, aber dann auch solche Aktien wie Starbucks, hatten wir drüber gesprochen, auf einmal gefragt und ja, Banken dann wieder im Plus, also querbeet. Und hier auch in Deutschland, der DAX hat sich auch wieder berappelt, obwohl die Wirtschaftsdaten weiter schwach sind, aber das hatte ich bei uns auch bei Instagram gepostet, der DAX ist eben nicht die deutsche Wirtschaft. Bei vielen Konzernen ist der Anteil hier am Umsatz in Deutschland sehr, sehr gering, deswegen kommt es da eher auch auf die Stimmung in den USA an, in China an und so weiter. Deswegen aber insgesamt, ja, Lage hat sich doch deutlich aufgehellt.
Ja, dann gab es ja auch noch ein paar einzelne Nachrichten. Starbucks ist so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Da gab es nämlich eine Meldung, die viele wahrscheinlich nicht so mit gerechnet hätten. Natürlich, ein paar Tage vorher ist nochmal ein Investor eingestiegen, ganz zufällig natürlich, hat mit Sicherheit niemand gewusst im Vorfeld, dass sie den Chipotle-CEO losgeeist haben. Ja, also Chipotle ist ja auch Systemgastro, die sind ja sehr stark gelaufen die letzten Jahre. Das Unternehmen hat sich hervorragend entwickelt. Die sind sozusagen so mexikanisches Fastfood. Da kann man sich so, ich glaube, so Burritos und so wie so an so einer Bar selber zusammenstellen. Also ich selber war noch nie in einem.
Echt?
Und das Unternehmen, eben dadurch, dass das sich so erfolgreich entwickelt hat, haben da jetzt natürlich einige sehr viele positive Hoffnung, dass das den, also mal so wieder so das Unternehmen belebt. Die Aktie ist, glaube ich, über 20% zeitweise an dem einen Tag nach oben gestiegen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ja, wir hatten ja schon das ein oder andere Mal die Beispiele, wie sehr das beflügeln kann. Ich weiß noch damals, als eben der Puma-CEO zu Adidas gegangen ist, da ging es dann auch erstmal eine Zeit lang nach oben. Aber es kommt dann natürlich darauf an, was ich langfristig tue. Aber ich habe es ja auch schon öfters mal gesagt. Also bei Starbucks ist es halt auch einfach so, dass die wirklich nicht gut gemanagt haben die letzten Jahre. Und daher ein Schritt, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann und auch die Hoffnung da verstehe bei den Anlegern, weil jetzt eben zwei aktivistische Investoren mit dabei und ein neuer CEO und es gibt aktuell viele Möglichkeiten zur Optimierung bei Starbucks, vor allem eben auch, was die Profitabilität angeht, dann operativ gesehen, ja, also sie sind noch auf Wachstumskurs, aber weniger als erwartet, aber vor allem unter dem Strich haben sie da oft Zahlen präsentiert, die wirklich nicht gut waren und da gibt es viele Ansatzpunkte jetzt schon für einen neuen CEO, wo man da ja so direkt dann halt so ein bisschen merken kann, dass jetzt so eine neue Handschrift dann da ist. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Aktie angesprungen ist, weil sie auch sehr schlecht gelaufen ist zuletzt, muss man ja auch sagen. Ich habe mal vor kurzem reingeschaut, also im 5-Jahres-Ding, da war es wirklich absolute Katastrophe gewesen, wie die jetzt so zuletzt auf 5-Jahres-Sicht gelaufen ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe aber auch gesagt, dass ich relativ bullish für eine Starbucks bin, weil ja, ich der Marke noch einiges zutraue in den nächsten Jahren.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also er hat jetzt sehr, sehr hohe Vorschusslorbeeren, aber die sind, denke ich, auch zum Teil begründet, weil man kann so sagen, also die Stimmung war so am Boden bei Starbucks und reicht es auch gerade einfach so operativ der Tiefpunkt da einfach. Und wenn er jetzt ein bisschen aufräumt, du hast gesagt, es gibt ja genügend an Anknüpfungspunkte, hier das Geschäft in China da Gas zu geben. Aber ich glaube, der Chipotle und so weiter war ja vor allen Dingen auch in den USA sehr erfolgreich, dass er dort dann wieder die Starbucks-Filialen auf Vordermann bringt, keine Ahnung, die Prozesse verbessert und so weiter. Also ja, da ist jetzt zumindest wieder so ein bisschen Hoffnung da. Und es gibt genügend Beispiele. Du hast jetzt einen genannt, wo ein CEO doch für brutale Verbesserungen oder vielleicht so ein neues Aufbruchsstimmungsgefühl gesorgt hat. Bei Adidas war es ja wirklich so, dass der Björn Gulden, der dann, ich glaube, das war der Kaspar Rorsted, abgelöst hat, dass da dann Adidas zweistellig wirklich gestiegen ist und Puma ist eingebrochen. Und das Interessante ist, dass das nicht nur so ein kurzfristiger Effekt war, sondern wer sich mal den Adidas-Chart anschaut, also Adidas läuft doch auch operativ zuletzt viel, viel besser als die anderen großen Hersteller wie Puma und wie Nike, und auch der Aktienkurs hat sich seitdem extrem gut entwickelt. Also in dem Fall war es schon richtig, ja. Und bevor der Gulden kam, war ja der Kaspar Rohrstetter, da erinnere ich mich noch genau dran, weil da habe ich nicht mehr Geld verloren. Der war, glaube ich, vorher bei Henkel und hat halt Henkel auf Marge getrimmt. Und als er dann damals zu Adidas gekommen ist, da ist die Aktie auch zweistellig gestiegen und immer weiter gestiegen, weil man eben gesagt hat, ja, jetzt mit diesem Kaspar Rohrstedt, oh, da wird jetzt Adidas richtige Gelddruckmaschine. War auch eine Zeit lang so, aber bei Sportartikeln ist es eben doch was anderes. Da musst du eben auch in die Brand investieren, irgendwie was wagen und so weiter. Und da ist eben so ein bisschen die Innovationskraft verloren gegangen. Ich glaube, dasselbe Problem hat ja vielleicht auch gerade Nike. Mal schauen, wir sprechen ja gleich auch noch drüber. Vielleicht wird dort ja auch mal ein neuer Besen gut kehren. Ja, also ich habe Starbucks ja immer noch im Langfristdepot. Ich hatte jetzt aber nicht nachgekauft und ich warte jetzt auch erstmal ab. Also mit diesem 20% Sprung, da, das ist schon heftig. Ja, da muss man jetzt erstmal abwarten. Aber ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt direkt wieder alles abverkauft. Aber klar, der neue CEO, der kommt jetzt dann Anfang, ich glaube, immer 7. oder 9. September. Der muss jetzt auf jeden Fall ordentlich liefern, aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass das sich zumindest mal irgendwas tut.
Ja, CEO ist die wichtigste Stelle, das merkt man immer wieder. Also wie viel Einfluss eine einzelne Person auf das gesamte Unternehmen hat. Deswegen verdienen die auch so unfassbar viel Geld. Aber es gibt ja viele Beispiele, eben angefangen von der Microsoft oder solche wegweisenden Entscheidungen, wie es damals bei Adobe mit dem Umstellung auf Abo-Modell war oder bei Netflix, wo man vom Briefgeschäft, weil viele wissen das ja gar nicht mehr, Netflix hat ja früher seine Sachen, also das war ja ein Verleihhandel sozusagen, also die haben dann DVDs per Brief und Versand verschickt und dann haben sie eben irgendwann das Streaming-Dienst da von dem Abo abgekoppelt. Ich weiß noch, damals habe ich Nachrichten, das ist schon viele Jahre, bevor ich an der Börse war, wo es dann echt darum ging, ob Netflix tatsächlich sogar pleite geht oder so, weil da die Leute Sturm gegen gelaufen sind und so. Aber da merkt man, wie so einzelne Entscheidungen von eben in der Regel vom CEO da ganze Unternehmen auf links drehen können. Aber natürlich gibt es auch genug negative Beispiele dann, ja, wie Entscheidungen dann ja das Unternehmen weiter so in den Abgrund führen können. Intel ist ja zuletzt auch so ein gutes Beispiel gewesen. Disney, die unter schlechter Führung gelitten haben, ja, da musste ja sogar Bob Iger wieder zurückkommen. Und ja. Starbucks schien, ich bin jetzt mal gespannt, weil Starbucks schien auch ein Unternehmen zu sein, das nur von einem CEO geführt werden konnte. Dann gab es immer wieder mal Wechsel und so, ja. Also ich weiß noch, als einer der letzten CEOs an Bord kommen ist, hieß es ja gleich direkt am Anfang, irgendwie Aktienrückkäufe werden gestoppt. Und ich glaube, bei der Dividende war man auch vorsichtig. Und der Kurs gleich im Keller runter dann, ja. Und dann ist man sehr schnell wieder zurückgerudert, ja. Und das ist natürlich dann ein absoluter Katastrophenstart dann, ja. Also wenn du dann so deine ersten Ankündigungen irgendwie direkt wieder revidieren musst, also ich glaube, schlechter kannst du dann nicht in eine neue Position dann starten. Aber wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen, denn wir haben es ja gesagt, wir haben viele Zahlen und auch News für euch. Deswegen springen wir jetzt mal direkt weiter. Und wir fangen mal heute mit den Superinvestoren an. Ich meine, Warren Buffett werden wir jetzt heute nicht mehr besprechen. Es weiß mittlerweile jeder, dass 50% der Apple-Anteile verkauft wurden, denn ansonsten hat sich im Portfolio quasi nichts geändert. Weil
er hat auch Ulta Beauty oder so noch gekauft.
Ja, aber Positionen, die 0, irgendwas vom Portfolio ausmachen, die werden.
Ja, aber die Aktie ist brutal hochgezogen, aber ja.
Das ist schön, ja. Aber sowas wie Ulta oder Elf Beauty, darüber habe ich schon oft gesprochen. Manche von euch wissen es ja, ich komme aus dem Parfümerie-Bereich. Gerade bei Elf Beauty, seid sehr vorsichtig, das ist ein Unternehmen, das 0,0 Burggraben hatte, meiner Meinung nach auch wieder in der Versenkung verschwinden wird, aber ein anderes Thema, genau. Wir haben euch mal die bekanntesten Investoren mitgebracht, bei denen sich auch wirklich einiges Interessantes getan hat, und wir waren ja gerade schon beim Stichwort Nike, und da springen wir als erstes mal heute zu Bill Ackman, für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen. Bill Ackman hat einen der fokussiert Hedgefonds, die es überhaupt gibt. Der hat in der Regel nur so zwischen 6 und 9 Aktien drin. Aktuell sind es 9, von denen aber 2-mal die Alphabet-Scheine mit drin sind. Also theoretisch könnte man sagen, er hat 8 Aktien nur im Depot. Und zwar hat er aber welche neu dazugekauft und eine davon ist eben genau Nike gewesen. Die andere, die er noch gekauft hat, ist die Brookfield Corporation. Aber bei Bill Ackman, ja, jetzt die Frage an dich, ist das ein sehr gutes Anzeichen? Glaubst du, da weiß man schon wieder irgendwas oder da tut sich jetzt schnell was? Wie nimmst du solche Nachrichten wahr? Also verfolgst du das überhaupt, so diese Superinvestoren dann?
Ich habe es auf jeden Fall diesmal schon mitverfolgt, vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund mit Starbucks finde ich es schon ganz spannend. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob das jetzt bei Nike so einfach ist, da mal eben aufzuräumen. Ich glaube, der Phil Knight ist ja auch noch immer mit dabei. Aber es könnte zumindest mal ein bisschen mehr Druck geben und vielleicht ein bisschen mehr aufgeräumt werden oder Nike mal wieder auf den richtigen Pfad gebracht werden. Aber ich meine auch Bill Ackman, der ist doch zuletzt auch mal mehrmals immer mal, war der nicht irgendwie auch bei Walt Disney mal kurz drin, ne? Oder bei PayPal oder irgendwie so, aber ist dann auch wieder raus relativ schnell.
Also nee, muss jetzt heißen. Du meinst Netflix. Er war Netflix drin. Netflix. Und es war wirklich so bei High Sell Low. Also er hat sie dann, glaube ich, ein paar, ich glaube, zwei Quartale oder drei Quartale später hat er sie dann.
Da hat er gesagt, es bleibt zwar langfristig ein tolles Unternehmen, aber zu viel Gegenwind. Also da lag er auch komplett falsch. Ja. Muss jetzt nicht heißen, dass jetzt Nike nach oben dreht, aber es ist trotzdem ein ganz gutes Zeichen. Weil die Marke Nike ist ja schon weiter, ist weiter heiß, würde ich sagen. Aber operativ war es wirklich enttäuschend seit einigen Quartalen, dass da jetzt solche Investoren auf dem Niveau Chancen sehen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber wir hatten ja gestern ganz kurz drüber gesprochen, so richtig billig ist die Aktie ja trotzdem nicht. Aber ja, sie könnte wieder billig werden, wenn jetzt auch mit der Wachstum kommen würde, weil dann wäre sie natürlich im Verhältnis schon günstiger als früher. Aber so dieses ganz krasse Value-Schnäppchen ist sie halt aktuell nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man nicht vorwärts kommt beim Umsatzwachstum, beim Ergebniswachstum.
Ja, ne, sie sollen ja deutlich schrumpfen, ja. Und jetzt bitte uns nicht falsch verstehen, das mit Netflix ist wirklich einer seiner ganz wenigen Ausrutscher gewesen, denn ansonsten hat der ein richtig gutes Händchen die letzten Jahre gehabt. Also der hat auch über einen langen Zeitraum, also der gehörte zu Pershing Square Capital, also eine wahnsinnige Performance hingelegt. Der hat unter anderem Chipotle schon lange im Portfolio, die sehr einen großen Anteil haben, aktuell so ungefähr 17%. Dann hat er Hilton und Restaurant Brands gekauft, einige vor allem eben so als große Corona-Verlierer. Dann eben Alphabet, er hatte lange Zeit Lowe's mit dabei, die ja dann wirklich recht gut dann auch wieder losgeworden ist. Also Bill Ackman hat schon eine wahnsinnig gute Trefferquote gehabt bei Netflix, da hat er wirklich so den absoluten falschen Zeitpunkt für sowohl Kauf als auch Verkauf dann gewählt. Ja, aber der kauft in der Regel immer Unternehmen, die wirklich profitabel sind, die zwar aktuell operativ Probleme haben, langfristig, aber trotzdem stark sind, oft auch gute Marken dann eben sind. Also der hat so ein ganz gewisses Beuteschema, dann oft auch unterstützt durch Aktienrückkäufe. Das ist auch ganz oft ein Thema bei ihm. Also Bill Ackman ist wirklich immer interessant. Also wenn der so eine Nike dann kauft, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein gutes Anzeichen dafür. Allerdings hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass er so dieser richtig aktivistische Investor dann ist. Also das ist jetzt anders wie Elliot bei Starbucks, wo du zuletzt dann gesehen hast, wo die ja bei Salesforce eingestiegen sind. So nach 2-3 Quartalen, da sind die Margen wieder wirklich, also explodiert teilweise bei Salesforce. Das konnte ich jetzt so bei einem Ackman Invest noch nicht so oft mitverfolgen tatsächlich. Ja, also da bin ich mal gespannt. Also da gibt es meiner Meinung nach welche, die deutlich aktivistischer sind als er. Aber war auf jeden Fall ein sehr interessante, sehr interessante News, dass er da gekauft hat.
Ja, ein interessantes Sache ja noch dabei, er hat ja Chipotle, der hat ja auch eine riesige Gewichtung, aber er hat sie ja um fast 23% gesenkt, als ob er da jetzt auch schon gewusst hätte, dass was da mit Starbucks passiert, oder er hat halt einfach in die Stärke ein bisschen abgebaut, weil wir hatten ja bei Chipotle mal drüber gesprochen, dass die Aktie halt wirklich extrem hoch bewertet
ist. Ja, und das in einer aktuell halt wirklich schwierigen Zeit auch, weil in der Systemgastro läuft es halt allgemein nicht so gut. Denk doch dran, das sind die Q2-Trades, also das ist definitiv jetzt vor dem Wechsel gewesen mit dem CEO, weil das ist ja immer Q2, ihr wisst ja, wann Q2 zu Ende ist, weil das wird ja erst ein paar Wochen danach gemeldet, deswegen, also das ist definitiv dann davor gewesen. Genau, dann sehr viel vieles getan hat sich bei Daniel Loeb, der ist ja von Third Point. Das ist schon jemand, der ist auch sehr aktivistisch. Also da hat man so auch das Gefühl, da tut sich sehr viel immer, wenn der so in die Unternehmen reingeht. Und der hatte einige spannende Käufe. Der hat unter anderem MSCI Inc. gekauft, die ich auch gekauft habe. Und das ist ja jetzt schon vor ein paar Wochen her gewesen. Also ich bin mir relativ sicher, dass der da diesen Absturz da mitgenommen hat. Dann hat er hat zum Beispiel Apple gekauft, tatsächlich auch mit einer großen Gewichtung, 4,7%. Dann hat er außerdem Amphenol gekauft, Roper Technologies hat er neu aufgenommen und ASML hat er ebenfalls gekauft, ja, also zwar nur eine 0,9% Gewichtung, aber ist natürlich trotzdem erwähnenswert. Ansonsten, ja, das sind so seine größten
Käufe gewesen.
Ja, es macht aber nur 1,3% vom Portfolio auf. Also er hat über 300% dazu gekauft, das ist korrekt. Er hat auch Taiwan Semiconductor über 70% aufgestockt. Aber beide Positionen machen nur so ungefähr, also 1,3 Uber, 1,7 Taiwan Semiconductor aus, also zum Zeitpunkt eben der Veröffentlichung. Bei den Verkäufen ist tatsächlich nichts Großes mit dabei gewesen. Also das Größte war eine Alphabet-Reduzierung, die er vorgenommen hat, 34%. Und er hat S&P Global verkauft. Das ist aber meiner Meinung nach deswegen gewesen, weil er MSCI Inc. gekauft hat, weil das schon sehr ähnliche Unternehmen sind, weil S&P Global ist ja auch in dieser Indizes-Zusammenstellung natürlich auch mit Ratings, das ist jetzt nicht unbedingt so MSCI's Steckenpferd, die sind jetzt keine Rating-Agentur, aber gerade bei Daniel Loeb immer wieder spannend, sich das anzuschauen, der auch immer ein sehr konzentriertes Portfolio hat, der hat zwar recht viele Positionen mit 43, aber da machen immer seine Top 10, also den absoluten Löwenanteil dann aus, also seine größte Position aktuell ist Amazon mit 11,4% Portfoliogewichtung. Dann kommt die Pacific Gas and Electric Corp, die macht fast 11% aus. Dann kommen Microsoft, Meta, Danaher und Bath Body and Work.
Ja, also ja, so wie Big Tech-Werte oder so ein paar Dickschiffe, ne, sind die Basis.
Ja, aber er hat auch immer, was ich bei ihm immer ganz spannend finde, er hat in seinen großen Gewichtungen, er hat jetzt auch wieder was aus dem E-Commerce, dann hat er was aus dem Energiesektor, dann hat er was aus dem Gesundheitssektor mit Danaher, die waren eigentlich auch mal noch größer, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, die waren sogar auch mal zweistellig bei ihm, dann hat er Bath & Body Works, also der hat da auch immer eine ganz gute Mischung in seinen größten Positionen dann drin, also deswegen verfolge ich ihn auch immer sehr gerne, weil er da immer eine gute Mischung hat und aber aktuell tatsächlich mit einem ganz klaren Fokus auf Tech, das ist nicht immer so bei ihm gewesen, also vor ein, zwei Jahren mal, da hat das Ganze wirklich ganz anders ausgesehen, ja. Also auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass er sehr bullish für die Tech-Werte zum aktuellen Zeitpunkt ist, ja. Und ja, dann natürlich der wohl aktivste Michael Burry, der 15 der letzten zwei Crashes vorhergesagt hat, ja, und er ist weiterhin recht bullish für China. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben es ja vorher gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt wird sein Portfolio schon wieder komplett anders aussehen. Der schmeißt gefühlt alle zwei Wochen sein komplettes Portfolio um. Er hat Baidu und Alibaba dazu gekauft. Allerdings hat er auch JD.com reduziert, muss man dazu sagen. Ansonsten waren Verkäufe mit dabei. Er hat Citigroup verkauft. Er hat Block verkauft. Sinja hat er verkauft, BP hat er verkauft, First Solar, also bei ihm ist es halt auch so, da sind oft Unternehmen mit dabei, die man halt überhaupt nicht kennt. Ja, also ich kenne die allermeisten von ihm als überhaupt nicht.
Ja, aber ich frage mich trotzdem, ne, gibt es denn von ihm, gibt es da einen Chart, also welche Performance der macht, weil irgendwie, er hat ja eh genau als Crash-Prophet, sieht halt glaube ich eh Probleme und dann ist immer nur diese riesige Gewichtung von Alibaba. Die sind ja auch schlecht gelaufen. Also ich frage mich, ob der überhaupt dieses Jahr eine Performance gemacht hat. Also
das Ding ist ja, man weiß ja nicht genau, weil da sind ja, es gibt ja zum Beispiel auch Optionen und so, die da nicht getrackt werden. Dann ausländische Aktien müssen sie theoretisch auch nicht, müssen auch nicht veröffentlicht werden. Das Problem ist, das ist halt immer nur so ein Teil der Ding, weil der macht auch viel so mit Optionen, also sowohl also Call, also auch Put und so. Und das ist da als alles nicht zu sehen. Es gibt aber auch Seiten, Seiten, die das noch ein bisschen besser tracken, aber ich kenne jetzt seine Performance zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich jetzt nicht. Ja, also das ist auch immer schwierig zu tracken, weil da viele Sachen einfach öffentlich nicht so ganz berücksichtigt werden. Ich glaube, da müsste man eher mal mit jemandem sprechen, der da in dem Scion Asset Management ja wahrscheinlich investiert ist oder so. Nur dann hast du wahrscheinlich so die richtig guten Einblicke in das Geschehen dann, ja. Ja, ja. Aber wie, also nach einem Michael Burry würde ich persönlich niemals handeln, weil da das wird so schnell immer rumgedreht. Und ich weiß auch, wenn der nächste Crash wieder kommt, werden ihn wieder einige feiern, weil er es ja wieder vorhergesehen hat, aber gefühlt ist er halt immer im Crash-Modus dann drin. Ja, also,
das Interessanteste ist ja eigentlich so, sich von Daniel Loeb die Top-Position anzuschauen, da zu überlegen, ist das für mich auch interessant, weil das macht für mich eigentlich, also das ist ein echt starkes Unternehmen und sieht für mich sehr, 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 sehr gut aus. Ne? So die Top 10 von ihm einfach mal sich durchzuschauen. Ich glaube, da macht man gar nicht so viel falsch, wenn man sich die mal anschaut. Mit Bill Ackman und so, ja, das ist halt echt immer schwierig. Ne? Oft kann es sein, dass du dann bei diesen, wenn die Zustände hin und her switchen, dass du dann immer, wenn du denkst, jetzt haben sie fett gekauft, jetzt kaufe ich den einfach nur nach, dass er dann schon wieder am Verkaufen
ist. Das ist schon zu spät in der Regel, ja. Und das sieht man nämlich auch an einer Sache ganz gut. Und zwar habe ich euch noch die Top 10 mitgebracht des letzten Quartals, was gekauft wurde. Und da ist auf Platz Nummer 1 United Health Group. Man hat es am Kursverlauf gesehen. Daran merkt man eben auch diese Hedgefonds, die haben eben einen großen Einfluss darauf.
Genau. Und ganz wichtig, ne, wie der Psychologie und so weiter, die wissen natürlich auch, dass diese Sachen veröffentlicht werden. Und Warren Buffett und Co., die wissen das, dass das jetzt alle sehen, Privatanleger. Ne, und dann kaufen die vielleicht schön nochmal zum Ende des Quartals, um dann, nachdem es veröffentlicht wurde, eher wieder ein bisschen zu reduzieren, weil sie wissen, jetzt kaufen einige Leute nach, ne, und sorgen für Nachfrage. Und dadurch kannst du natürlich auch ein bisschen Performance machen. Also da muss man echt aufpassen, immer mit diesen Stichtagen und dann da zu kaufen, weil dann kann man auch auf die Schnauze fallen. Aber also als Idee und so ist es ja trotzdem ganz interessant.
Ja, also bei den großen Investoren haben 15 Leute die United Health Group gekauft, 13 Mal wurde Microsoft gekauft, 12 Mal Apple, 12 Mal Alphabet, 11 Mal Charter Communications, das ist ein Unternehmen, das ich gar nicht auf dem Schirm habe. Dann wurde auch 11 Mal Berkshire gekauft, 10 Mal Adobe, 10 Mal Starbucks tatsächlich auch und 10 Mal Uber. Das wundert mich doch, ja. Also Uber ist jetzt nicht gerade so einer der ganz.
Das war auch eine schöne Cashmaschine geworden. Ich glaube, wir hatten noch ganz kurz über Uber auch gesprochen. Ne? Das ist echt, die haben sich echt auch krass entwickelt. Das ist auch nochmal ein schönes Beispiel. Da kam doch auch irgendwann der neue CEO und der hat dann auch vieles richtig gemacht. Der Gründer ist doch dann irgendwann, glaube ich, rausgegangen, weil er sich ja auch irgendwie mit allen angelegt hat. Da ging es ja auch immer um diese Fahrer anstellen, nicht anstellen, Sozialleistungen und so. Und der neue CEO hat dann doch vieles besser gemacht und seitdem geht Uber auch hier durch die Decke. Ne? Also ist schon echt spannend.
Genau, aber jetzt springen wir mal zu den Zahlen, weil wir haben ja noch einiges zahlentechnisch für euch mitgebracht und ich würde sagen, wir starten mal mit Walmart, die gestern einige Retailer hochgezogen haben. Also
wir haben den Markt gestern komplett hochgeballert, so ein bisschen.
Ja, weil Walmart ist halt auch ein Unternehmen, das zeigt eben so, wie es aktuell so im Konsumbereich einfach läuft. Ja, das ist so, die haben ja wirklich alles, da kannst du vom Tic-Tac bis zur halbautomatischen Waffe alles kaufen vor Ort, deswegen
das Spiel. Du musst dich doch mit den Klamotten einkleiden, das wäre doch auch so deine Location,
oder? Ja, ich bleib lieber bei den Waffen und besuch dich dann mal an deinem Netz. Ja, dann das auch, ist eher
darfst du über Waffen reden, sonst werden wir hier noch musst du noch da ab 18 machen.
Genau, ja. Walmarts Zahlen haben den Markt sehr positiv überrascht. Die haben ein wirkliches Kursfeuerwerk für ihre Verhältnisse abgebrannt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, der redet jetzt von 30% plus oder so. Aber Walmart ist ja allgemein schon recht gut gelaufen zuletzt. Ja, und die haben also positiv überrascht. Revenues 4,8% nach oben, 169 Milliarden Dollar. Also das war also, wie viele Umsätze diese Retailer machen. Ja, Operating Income plus 8,5%. Also das ist sehr stark und sehr wohlwollend aufgenommen worden. Ja, also wirklich sehr ordentlich das Operating Income Und vor allem dann eben auch unter dem Strich, also eben das Net Income ist jetzt zwar 43% zurückgegangen, aber ihr könnt euch da natürlich schon vorstellen, dass das mit einer Einmalbelastung zu tun hatte. Im letzten Jahr hatten sie da nämlich 3,9 Milliarden an einer Einmal, also da waren Other Gains mit dabei. Dieses Jahr hatten sie da 1,16 Milliarden an Verlusten, die sie noch mit bezahlen mussten. Ansonsten hätte es nämlich unter dem Strich auch sehr stark ausgesehen und man hat da eigentlich den Markt auf allen Ebenen recht positiv überrascht, da man ja eben auch zuletzt immer wieder Rezessionsangst gehört hat und dann eben auch immer wieder so die Vermutung hatte, die Leute treten so ein bisschen aufs Gas, was die Ausgaben angeht, aber die Amerikaner, die sind gnadenlos, die lassen die Kreditkarten glühen bis ans Ende und dann nicht nur eine, sondern drei oder vier, die geben da weiterhin Gas und man hat da auf jeden Fall sehr positiv überrascht und das hat dann gestern dem Markt auch sehr stark geholfen.
Ja. Und der Ausblick, der wurde ja auch noch angehoben. Ich finde es aber trotzdem, ich habe gerade mal geschaut, weißt du, wie viel Walmart jetzt seit Jahresanfang zugelegt hat? Du hast ja gerade irgendwie Zahlen genannt, also Umsatzwachstum einstellig.
Ich meine, so 30% oder?
37%. Ja. Das ist jetzt in Euro, also ich weiß nicht, in US-Dollar, aber 37%, ich meine, die haben gute Zahlen geliefert, aber wenn ich das jetzt so vergleiche mit den Zahlen, ich meine, Walmart ist jetzt kein Amazon mit riesigen Zuwächsen im Cloud-Sektor. Die haben zwar, glaube ich, auch jetzt hier bei E-Commerce so deutlich zugelegt, aber unterm Strich war es eben doch nur einstelliges Wachstum beim Umsatz und beim Ergebnis. Für 37% seit Jahresanfang, also ist auch sehr, sehr sportlich, muss ich sagen. Ja, und steht, ist ja auch auf einem neuen Allzeithoch jetzt gerade. Also, finde ich schon erstaunlich.
Ja.
Ne?
Also, ja, also sehr
gut. Da wird die Bewertung aufgepumpt auf jeden Fall bei Walmart.
Ja, ich wäre jetzt aktuell bei einer Walmart dann auch wieder recht vorsichtig. Also die waren bewertungstechnisch natürlich ganz weit entfernt von einer Costco, gar keine Frage. Ja, aber die Bilanz von Costco sieht halt auch sehr, sehr viel besser aus als jetzt von einer Walmart. Ja, und wir reden jetzt halt auch bei einer Walmart dann mittlerweile von einem Forward-KGV 29, aktuelles KGV 31 ist jetzt mir persönlich deutlich zu hoch dann einfach. Also die sind Anfang des Jahres, waren die mal bei Forward KGV 4, ja, nee, sogar 23, ja, also am 29. Dezember waren sie Forward KGV 23. Also das ist schon nochmal jetzt was ganz anderes, wie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. EV-EBIT ist jetzt auf einem 5-Jahres-Hoch mit 23,4. Also das ist jetzt eine Aktie, die ich mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht unbedingt ins Depot legen würde. Ja, das ist mir einfach too much dann, ja. Aber an sich ein hervorragendes Unternehmen, wenn man an Bord ist, einfach weiterbleiben, ja. Also die, es läuft, ja. Also ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, ja.
Es läuft.
Genau. Ja, nicht laufen tut's aber in China, vor allem für Alibaba. Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt.
Michael Burry, je nachdem. Ja. Aber die wird er ja nicht verkauft haben jetzt wahrscheinlich. War ja so eine mit über 20%.
Vermutlich nicht, ja. Aber die Zahlen, die sind einfach mal wieder eine absolute Enttäuschung gewesen. Und es ist halt leider zum wiederholsten Male gewesen. Also ich glaube, in den letzten 2 Jahren, ich wüsste nicht, wann da Alibaba einmal wirklich gute Zahlen präsentiert hat oder überzeugt hat. Also man hat vor allem eben auch geschrieben, dass es ein harter Konkurrenzkampf ist, dass es hier um Marktanteile geht, dass ihnen auch Pinduoduo Probleme bereitet. Früher war es ja gefühlt eigentlich immer nur so JD.com, aber jetzt eben auch so mit Temu und so, weil Alibaba hatte ja eigentlich auch immer große Expansionspläne. Das scheint jetzt eben so eben eher so Temus Steckenpferd dann zu sein von Pinduoduo. Und ja, man konnte beim Umsatz zwar noch um 4% wachsen, aber Income from Operations minus 15%. Die Operating Margin ist von 18 auf 15% zurückgegangen. Das Net Income minus 27%. Also man merkt schon, da war jetzt nicht so viel Positives mit dabei, über das man sprechen kann. Und auch halt wieder die Cloud, ja, sie ist jetzt um 6% gewachsen, die Cloud Intelligence Group. Also das ist ja schon die Frage, die wir uns auch immer bei den letzten Quartalen gestellt haben, also wie es halt sein kann, dass so die Cloud-Infrastruktur in Amerika, also Azure, AWS und so, dass die teilweise 30% wachsen und die hatten teilweise Nullwachstum oder im niedrigen einstelligen Bereich. Also Es ist wirklich schwierig, ja. Also ich wäre bei Alibaba wirklich weiterhin sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt auch keine wirklichen Anzeichen dafür, dass sich das jetzt so schnell erholen wird. Also sie haben eben halt auch auf breiter Ebene gesagt, also es sind nicht nur ein, zwei Sachen, mit denen sie Probleme haben. Es gibt eine Kaufzurückhaltung bei den chinesischen Konsumenten. Der schwache Immobiliensektor sorgt eben auch dafür, dass so die Leute ein bisschen Angst haben. Es ist ein wirklich sehr schwieriges Umfeld in China, vor allem für eine Alibaba dann, ja. Also ich kann den Zahlen leider nichts Positives abgewinnen. Tut mir leid für diejenigen, die sie im Depot haben, ja.
Ja, also nur mal kurz zur Einordnung. Die sind ja schon riesig, ne? 33,47 Milliarden Umsatz, du hast gesagt, 4% Wachstum immerhin noch, aber die Schätzungen um über 1 Milliarde verfehlt. Also das ist wirklich kein Pappenstiel, muss man sagen. Also das ist schon eine deutliche Verfehlung. Gibt aber auch eine positive Sache. Ich muss sagen, also die Kursreaktion, die war vorbörslich ja dann, glaube ich, wieder 4% im Minus, hat aber auf diese negativen Zahlen jetzt nicht mehr eigentlich negativ reagiert und steht jetzt vorbörslich in den USA auch 2-3% im Plus, weil ja in Hongkong die Börsen heute deutlich im Plus waren. Man könnte jetzt vielleicht argumentieren, dass da alles Negative eingepreist ist, aber ich habe es ja schon oft gesagt, oder wir, ne, dass wir eh jetzt nicht die allergrößten China-Aktien-Fans sind. Deswegen darauf jetzt zu spekulieren, würde ich persönlich, mache das eh nicht, ne, aus diversen Gründen. Wir haben auf die geopolitische Lage und so weiter oder die Politik dort angesprochen, aber es scheint zumindest so, dass der Markt davon jetzt nicht mehr geschockt ist. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Und die Aktie ist ja extrem mau gelaufen. Seit vielen Jahren läuft die seitwärts oder fällt sie eher. Und sie haben sich von der Konkurrenz auch aus China die Butter vom Brot nehmen lassen, wie du gesagt hast. Also wenn du das vergleichst mit auch mit JD.com, die besser laufen, oder mit PDD, ja, wo sie die ja richtig Gas geben, dann hat Alibaba echt große Probleme. Ich glaube, sie hatten ja auch mal gesagt, sie leiden dann unter hier diesen Chipmangel oder Chipbaden von Nvidia und Co. Deswegen läuft die Cloud nicht so gut und pipapo. Aber ja, wie gesagt, mal sehen. Ich werde es mal weiter verfolgen hier. Ne? Aber ob da jetzt, also der ganz große Treiber, wieso die Aktie jetzt dann irgendwie 30% steigen muss, der ist halt einfach aktuell nicht da. Das ist also die Hauptsache.
Ja. Bei JD.com hat es ein bisschen besser ausgesehen. Zumindest die Aktie hat deutlich zugelegt nach den Zahlen. Es gibt allerdings auch einen Wermutstropfen, denn man hat die Prognose beim Gewinn deutlich übertroffen. Aber das hat dann nicht nur operativen Hintergrund, ja. Aber wir fangen jetzt erstmal oben an. Also die Umsätze, die konnten minimal zulegen. Also das waren, ich glaube, 2%, sogar nur 1,2%, ja. Also man hat Net Revenues von 291 Milliarden Renminbi gehabt. Das sind ziemlich genau 40 Milliarden US-Dollar. Also das war ein Wachstum von 1,2%, ja. Also auch JD.com kann man wirklich sagen, ist so das Amazon von China, weil Alibaba hat ja so ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Die sind ja auch mehr so ein Plattformanbieter. Die haben zwar auch ein eigenes Tochterunternehmen, das wie eine Amazon dann ist. Aber JD.com ist wirklich klassisch. Die haben Logistikzentren, da verkaufen die Waren selber und schicken die dann eben auch so zu den Leuten mit dazu. Was sehr positiv war, dass sie das Income from Operations, das konnten sie deutlich über 20% ansteigen lassen. Das lag vor allem daran, dass die Cost of Revenue rückläufig war. Also da konnte man ein bisschen was einsparen. Bei den anderen Kosten, die hatte man im Griff. Sie haben General Administrative Kosten sogar auch so knapp 10% abgebaut. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass sie beim Income from Operations hier einen wirklich guten Sprung nach oben gemacht haben. Allerdings eben, sie haben beim Gewinn, also den Gewinn, den haben sie quasi verdoppelt. Ja, und das hat den Markt dann so positiv überrascht. Das lag aber zum größten Teil daran, dass sie bei den Other Incomes, da hatten sie eine wahnsinnig hohe einmal Vergütung, sagen wir es dann so, ja. Also im Vorjahr waren das 1,2 Milliarden, die sie in dem Geschäftszweig, oder das ist ja eigentlich kein Geschäftszweig, also wo sie Others hatten, und diesmal 4,7 Milliarden. Also daran merkt man eben schon, ja, das hat sich halt fast vervierfacht zum Vorjahr. Deswegen ist Net Income sehr stark angewachsen. Das hat dann eben auch der Markt sehr positiv aufgenommen. Aber man muss eben auch fairerweise dazu sagen, dass sie vor allem auch beim operativen Ergebnis diesmal sehr stark waren und ich dann eben auch, also zumindest so die Hoffnung habe für diejenigen, die angelegt sind, dass es dadurch zu diesem großen Anstieg gekommen ist, weil eben die Haupt, also der Hauptgrund, warum der Gewinn so stark übertroffen wurde, ist eben diese Other-Geschichte dann. Das sind dann eben, was weiß ich, wenn sie mal irgendwelche Wertpapiere als Beteiligung zum Beispiel verkaufen, können da dabei sein, steuerliche Sachen. Also das sind halt so Sachen, die mit dem operativen Geschäft nichts zu tun haben. Aber an sich kann man auf jeden Fall unterm Strich festhalten, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es definitiv JD.com gegenüber einer Alibaba. Ja, also für mich das deutlich interessantere Unternehmen, vor allem auch mit ihrer Logistiksparte, die, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist von dem Unternehmen. Ja, weil die dürfen zum Beispiel auch andere benutzen, also die bieten da die Infrastruktur auch anderen dann an. Und für mich weiterhin also eines der, also von den Big Techs mit Tencent mit Abstand das Interessanteste.
Aber ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Ich habe gerade noch mal den Chart angeschaut. Ich dachte, die wären besser gelaufen ein bisschen. Also wirklich gut gelaufen sind sie in der letzten Zeit auch nicht. Hatten sich aber, sie sind seit Jahresanfang zumindest im Plus, ja, aber haben auch schon wieder ordentlich abgegeben. Aber die Kursreaktion nach den Zahlen war relativ bullish und das hatte mich so ein bisschen, glaube ich, dann falsch in Erinnerung geweckt. Ich dachte irgendwie, die Aktie wäre auch im Vorfeld nicht so schlecht gelaufen, aber naja, es ist auch sehr mau, aber mal sehen, ne? Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal eine kleine Erholung in China, aber ja. Hat man schon oft gedacht, ne? Keine Ahnung.
Vor allem, was ich jetzt noch gerade gesehen habe, die Logistiksparte, die hat ihr operative, also ihr Operating Income vervierfacht, also von 510 Millionen auf 2,2 Milliarden. Das sind auch immerhin schon 300 Millionen Dollar, US-Dollar, die sie damit verdient haben. Also gerade die Logistiksparte, die ist wirklich sehr spannend von dem Unternehmen, genau. Und als letztes haben wir noch Cisco mit dabei. Die hatten nach den Veröffentlichungen ihren besten Tag seit 2020. Also November 2020 war davor ein zuletzt besserer Tag. Und das, obwohl die Zahlen jetzt eigentlich auf den ersten Blick eigentlich echt Horror waren. Ja, also die hatten einen zweistelligen Rückgang bei den Umsätzen. Und das Net Income, das ist sogar um 45% zurückgegangen. Da werden sich jetzt einige fragen, okay, was war da los, ja. Also es gab zwei Gründe, die dafür gesorgt haben, dass die Aktie trotzdem einen für ihre Verhältnisse Kursfeuerwerk abgebrannt hat. Das eine, der Markt hat tatsächlich mit noch sehr viel schlechteren Zahlen gerechnet, weil ja Cisco auch für dieses Jahr sehr tief gestapelt hat. Also die hatten ja, ich glaube, direkt nach dem ersten Quartal damals schon eine Prognosesenkung, die den Markt ja auch so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat damals. Also das hat man ihnen sehr übel genommen. Ja, ich sag auch, also ich finde es auch sehr, sehr komisch, ja, wenn Management nach dem ersten Quartal schon irgendwie so eine wirklich starke Prognosesenkung machen muss. Also ist schon immer mal schwierig, sagen wir es zumindest mal so, ja. Also zum einen die Zahlen, trotz dass sie optisch sehr schlecht aussehen, sind besser gewesen als erwartet. Und zum anderen hat Cisco angekündigt, dass sie 7% der Belegschaft rauskegeln werden. Sowas kommt natürlich an der Börse immer gut an. Und das zusammen hat dann dafür eben gesorgt, dass man hier guten Tag dann einfach hatte an der Börse. Die Revenues, die sind von 15,2 Milliarden auf 13,6 Milliarden zurückgegangen. Die Gross Margin, die ist von 9,7 auf 8,8 Milliarden rückläufig gewesen. Die Operating Expenses, also die Ausgaben, die sind angestiegen und zwar sogar zweistellig und das, obwohl der Umsatz zweistellig zurückgegangen ist. Also daran merkt man schon, es ist wirklich kein sehr gutes Quartal gewesen. Es war allerdings eine Amortization of Purchased Intangible Assets mit dabei. Also das waren ungefähr 200 Millionen. Aber trotzdem, man sieht es vor allem eben an den General Administrative Kosten. Ja, also dass sie da unbedingt was machen mussten, denn die sind zum Vorjahr zweistellig gewachsen. Also von 690 Millionen auf 763.
Hängt das nicht auch mit der Übernahme von Splunk wahrscheinlich zusammen zum Teil? Ne?
Kann auch noch sein. sein, ja, aber da musste man jetzt auf jeden Fall tätig werden, ja. Also da gab es jetzt kein Drumrumkommen. Wenn du bei den Umsätzen einen so starken Rückgang hast, dann kannst du eben nicht auch noch bei den Kosten. Sie haben Sales and Marketing, also fast zweistellig zugelegt von 2,6 auf 2,8 Milliarden. Research Development haben sie wieder deutlich mehr ausgegeben. Das ist halt eben was, da musst du irgendwas ankündigen und das haben sie jetzt eben in dem Fall dann gemacht und wie gesagt, unter dem Strich 45% Gewinnrückgang, das ist schon sehr knackig auf jeden Fall, ja.
Ja. Aber irgendwie hat man auch bei Cisco das Gefühl, ne? Es ist irgendwie wie die Intel, wie Alibaba, Cisco, Intel, es ist irgendwie alles so dasselbe, ja.
Das ist schwierig.
Die Butter vom Brot genommen, vor den Zahlen war sie auf Jahrestief. Gut, die letzten Tage war es ja auch ein bisschen ruppiger an den Börsen, aber wenn du halt irgendwie das vergleichst mit Arista oder auch schaust, na, wie viel investiert wird, gerade in Rechenzentren und Co., da muss man sich ja schon fragen, was passiert denn eigentlich mal, wenn dieser Boom vorbei ist? Also dann bricht das Geschäft ja noch stärker weg. Aber ja, das ist gut. Deswegen haben sie sich ja mit Splunk unter anderem verstärkt. Ich glaube, die haben ja viele so Abo-Umsätze, aber ich weiß nicht. Ne? Also, auf jeden Fall der Umsatzausblick jetzt fürs nächste Quartal war irgendwie so im Rahmen der Erwartungen, beim Ergebnis sogar minimal drüber. Das hat vielleicht auch so ein bisschen geholfen, aber Cisco hat es, glaube ich, auch echt schwer, einfach muss man sagen.
Ja, definitiv. Also sie wollen ja ein bisschen so mehr Fuß noch in der Cybersecurity fassen. Da soll ihnen mit Sicherheit auch Splunk so ein bisschen helfen, die ja da auch so ein bisschen mit verbandelt sind. Ja, und ansonsten hat Cisco auch viel Hardware, sind ja auch so im Netzwerkbereich tätig. Ja, aber einige Sachen, die laufen da halt einfach nicht mehr so extrem gut. Deswegen, man muss jetzt mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ja, es ist schwierig, aktuell die Lage einzuschätzen. Meiner Meinung nach ist es immer noch ein interessanter Dividendentitel, aber auf der Gewinnseite, da muss ich relativ schnell was tun, denn wenn mal jetzt dauerhaft so viel Gewinn wegfällt, das wäre auf jeden Fall nicht so gut. Und dann würde ja auch die Bewertung sehr stark nach oben gehen dann, ja, weil wir reden ja nicht von 5 oder 10%, sondern jetzt eben so jetzt von 45%, ja. Genau, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen, mal wieder viel los gewesen und dann bereiten wir uns schon mal seelisch und moralisch auf die Nvidia-Zahlen dann vor, wenn sie kommen. Das wird nochmal sehr interessant werden, Sky is the limit sozusagen, weil jeder rechnet ja da mit bombastischen Zahlen, deswegen ist die Frage, können die überhaupt noch mit irgendwelchen Zahlen da positiv überraschen? Wir werden es auf jeden Fall für euch mitverfolgen und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Schönes Wochenende. Vielleicht haben wir nächste Woche nochmal ganz kurz Bayer im Fokus. Die sind nämlich heute 10% im Plus nach einem Gerichtsurteil. Es ist ja auch so eine Aktie, die immer nur fällt. Mal schauen, können wir uns vielleicht nächste Woche nochmal anschauen, mal sehen, ob sie die Gewinne jetzt hält. Vielleicht wird sie ja doch nochmal irgendwann steigen. Ich bin zwar skeptisch,
Bayer aber wird eine Möglichkeit finden, wie sie wieder fallen können.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also,
macht's gut. Ciao.